Crime and Investigation, dein True Crime Podcast. Warnung: Dieser Podcast thematisiert wahre Fälle, Verbrechen und Ermittlungen und enthält Schilderungen von Gewalt. Dieser Podcast ist ausdrücklich nicht für Kinder geeignet.
Hallo und willkommen beim True Crime Podcast von Crime and Investigation. Hier erzählen wir euch in jeder Folge von einem besonders ungewöhnlichen Kriminalfall. Dabei geht es uns um Täter, Opfer und Betroffene, ebenso wie um die Arbeit von Ermittelnden und der Justiz. Wenn ihr spannende True Crime Dokus auch einmal auf dem Bildschirm oder Display sehen wollt, könnt ihr das mit Crime and Investigation rund um die Uhr tun. Zu empfangen unter anderem in den Pay-TV-Paketen von Sky, Vodafone und Telekom, aber auch zum Streamen bei Amazon oder Apple. Alles Weitere erfahrt ihr unter crimeandinvestigation.de. In unserer fünfteiligen Reihe Protokolle des Bösen hört ihr nachgestellte Originalinterviews des Profilers Stefan Harbort mit deutschen Serienmördern. Während Harbort persönlich zu hören ist, werden die Rollen der Täter von namhaften deutschen Schauspielern übernommen. In dieser Folge spricht Detlef Bothe den Serienmörder Johann Fischer. Der Tätername wurde zum Schutz der Persönlichkeitsrechte geändert. Schon früh geriet Fischer mit dem Gesetz in Konflikt und saß in der DDR wegen schwerster Gewaltverbrechen lebenslang in Haft. Nach seiner Freilassung im Zuge der Wende vergewaltigte und ermordete er erneut drei Frauen. In weiteren Fällen ließ er seine Opfer laufen. Bis heute ein Rätsel für Justiz und Psychologie. Das Urteil: lebenslänglich im Maßregelvollzug.
Früh gerät Johann Fischer mit dem Gesetz in Konflikt. Diebstahl, Betrug, Vergewaltigung und Mord bescheren ihm in der ehemaligen DDR lebenslange Haft. Am 38. Jahrestag der Ostdeutschen Republik wird Fischers lebenslange Haft aufgehoben. Doch in Freiheit kommt er nicht zurecht. Sex und Gewaltfantasien bestimmen seinen Alltag. Er vergewaltigt und mordet wieder. Drei weitere Male. Auf bestialische Weise. Drei andere Male entscheidet sich Fischer, die Frauen laufen zu lassen. Ich stehe vor einem Rätsel. Warum tötete Johann Fischer einige seiner Opfer, während er andere am Leben ließ? Wie war es möglich, dass ein wegen Mordes Vorbestrafter nur wenige Monate nach seiner Freilassung rückfällig wird und nicht nur in Serie vergewaltigt, sondern sogar mordet?
Keine Erinnerung mehr an die eigene Familie?
Familienmäßig ist ja fast alles weg.
Weil Sie sich nicht mehr daran erinnern möchten?
Ich wollte das vergessen. Ich habe auch keinen Kontakt mehr zu meiner Familie.
Ich vermute mal, dass Ihnen in der Kindheit ziemlich übel mitgespielt worden ist. Können Sie mir mal ein Beispiel geben?
Ich wollte einen Hund haben. Da war ich 6 Jahre alt. Aber meine Eltern wollten das nicht. Da habe ich mir selber einen besorgt und auf dem Dachboden versteckt. Dann haben sie es rausgekriegt und mein Vater hat ihn genommen und hatte mein Hund. Für mich gab es dann auch noch eine ordentliche Trabprügel und Stummarbeit.
Sind Sie häufiger geschlagen worden?
Mit einem Knüppel und Riemenpeitsche.
Was haben Sie dabei empfunden?
Am Anfang Schmerz, aber irgendwann gar nichts mehr. Nur Hass. Ich hab meine Eltern gehasst. Mein Vater war den ganzen Tag in der Kneipe. Und meine Mutter hat sich um die Familie und den Garten gekümmert. Freizeit gab es keine. Auch für uns Kinder nicht. Irgendwann musste der Vater aus der Kneipe geholt werden. Und dann musste ich warten. Mich hinsetzen und warten. Warten. Irgendwann ging es ab nach Hause. Da hat meine Mutter meinem Vater erzählt, was ich alles ausgefressen habe. Na, war das Theater groß.
Es ging ja früh los bei Ihnen. Ne, in der Schule. Nicht so richtig mitgemacht. So ein bisschen den Klassenkasper gegeben. Selten zur Schule gegangen. Dann mit 14 zum ersten Mal straffällig geworden. Die Sache mit dem Moped.
Mich hat das einfach nicht interessiert, dass ich verhaftet wurde. Die Gerichtsverhandlung hat mich auch nicht interessiert. Da bin ich sogar mit einem geklauten Moped vorgefahren. Da war das Gefühl, ihr könnt mich alle mal.
Und diese Einstellung hat Sie dann Ende der 70er Jahre ins Gefängnis gebracht. Was haben Sie denn da so für Erfahrungen gemacht?
Da ging es ja so richtig los.
Was meinen Sie damit?
Da bin ich auf Leute gestoßen, die genauso waren wie ich. Wir haben gefachsimpelt, wie man dies und das besser machen kann.
Was wollten Sie denn besser machen?
Klauen und so. Bin auf eine Gruppe gestoßen. Die hatten alle schon ordentlich was gemacht. Mord, Vergewaltigung, das kannte ich vorher gar nicht so.
Und das hat Sie beeindruckt?
Das hat mich beeindruckt, ja. Da war ich jetzt anerkannt.
Anerkannt? Wodurch?
Einer der Gefangenen kam zu mir und meinte, Joe, wenn du in die Gruppe kommst, dann kommen die abends in den Schlafraum und mischen dich auf. Also, den Erstbesten greifen und auf den Kopf hauen. Das habe ich genauso gemacht. Und danach hatte ich meine Ruhe.
Fühlten Sie sich denn in der Rolle des Schlägers wohl?
Nee, nicht wirklich.
Sondern?
Eigentlich wollte ich das nicht, aber ich wollte im Knast auch nicht untergehen. Wollte nicht zu den Schwachen gehören, die alles machen müssen. Da habe ich mich halt überwunden. Da geht man als Dieb rein und kommt als Mörder raus. Da gibt es keinen Psychologen. Wenn es ein Problem gab, dann hat man das auszuhalten. Und da wird man dann kalt und unempfindlich. Wenn man mich mit dem Gummiknüppel geschlagen hat, habe ich nur gegrinst. Bloß keine Schwäche zeigen. Im Endeffekt zählen andere Menschen nichts mehr. Bin ja dadurch immer schlimmer geworden. Nötigung. Versuchte Vergewaltigung. Vergewaltigung. Versuchter Mord. Mord.
Diese Erfahrung dürfte den dramatischen Wendepunkt im Leben dieses Mannes markiert haben, denn er hatte gelernt, Probleme gewaltsam zu lösen und so aus der Welt zu schaffen. Johann Fischer galt jetzt nicht mehr als schwach, sondern als gefährlich. Und er bekam genau das, wonach er sich so lange gesehnt hat. Respekt. Wenn über Menschen wie Sie in den Medien berichtet wird, dann ist sehr häufig vom Abgrund der menschlichen Seele die Rede. Was war Ihr Abgrund?
Ja, dass ich so geworden bin, wie ich geworden bin.
Und wenn Sie jetzt mal in diesen Abgrund hineinschauen, was sehen Sie dann?
Nix. Weil ich das verdränge. Ich sehe meine Taten und denke, alles ist scheiße gelaufen. Aber es ist geschehen, was soll ich da denken? Es ist mein Leben. Das ist mein Abgrund.
Jetzt stellen Sie sich mal vor, die Anstaltsleitung kommt zu Ihnen, sagt, Herr Fischer, in einer Woche sind Sie ein freier Mann. Was wird Sie denn davon abhalten, draußen rückfällig zu werden?
Ich will gar nicht raus. Weil ich weiß, dass es wieder von vorne anfangen würde. Ich müsste wieder aufs Amt. Ich würde wieder eine Abfuhr bekommen. Noch eine, nee.
Ja, nach Ihren früheren Entlassungen, da waren Sie ja im Wesentlichen auf sich alleine gestellt. Keine Heimat mehr, keine Orientierung, alles wie gehabt.
Ja.
Also haben Sie sich im Gefängnis im Grunde genommen besser zurechtgefunden als draußen?
Ganz genau.
Okay. Sie haben eine langjährige Karriere als Straftäter hinter sich. Was haben Sie denn für Fehler gemacht?
Mein größter Fehler war, die Urteile von anderen Gefangenen zu lesen.
Was hat Sie denn bei den Urteilen so angesprochen?
Ich kannte sowas doch gar nicht. Mord, Vergewaltigung. Da bin ich auf dumme Gedanken gekommen.
Und was haben Sie bei den Taten selbst falsch gemacht?
Alles.
Diese Antwort ist zwar unbefriedigend, gibt mir aber Gelegenheit, direkt in die Offensive zu gehen. Also frage ich nach seinem ersten Opfer. Eine junge Frau, allein unterwegs. Kannten Sie das Mädchen?
Vom Sehen her ja, sonst nicht.
Und Sie sind ihr zufällig begegnet. Können Sie mir mal den Ort beschreiben, wo Sie auf das Mädchen getroffen sind?
Es war eine einsame Landstraße. Ging den Berg hoch. Die kam mir entgegen. Es war schon dunkel.
Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die junge Frau auf sich zukommen sahen?
Es war eine gute Gelegenheit, jetzt oder nie.
Wie sah die Frau denn aus?
Weiß ich nicht, die hat eine Kapuze auf.
Und woran haben Sie erkannt, dass es eine Frau war?
Ein Klapp, Klapp, Klapp.
Klack, klack, klack?
Ja, die Schuhe.
Und wie ging's weiter?
Als sie auf meiner Höhe war, habe ich sie gepackt und von der Straße gezogen.
Und dann?
Ich habe sie ins Feld gezogen, da waren so Strohdinger. Und als die Kapuze runter war, da habe ich gesehen, dass die Schwester von einer Ex-Schulkameradin war. Und dann habe ich sie gewürgt.
Gewürgt? Warum?
Ja, weil die kennt mich ja. Dann kommt alles raus.
Aber sie haben sie nicht einfach nur gewürgt?
Nee, auch sexuelle Handlungen vorgenommen. Sie musste sich ausziehen.
Können Sie mir das genauer beschreiben?
Hatte ein Messer dabei. Ein Küchenmesser. Damit habe ich sie bedroht, habe ihr Angst gemacht. Habe ihr gesagt, sie soll sich ausziehen.
Und das hat sie gemacht?
Ja.
Und dann?
Sie befummelt und dann fing es an zu regnen. Und dann ging es bei mir schon in die Richtung. Ich kann es jetzt nicht mehr laufen lassen.
Und wie lange haben die sexuellen Handlungen gedauert?
Weiß nicht. Kurz.
Was haben Sie denn dabei empfunden? Lust?
Nee, da ging nichts.
Das höre ich übrigens sehr häufig. War der Stress zu groß?
Ja, wollte nur, dass sie weg ist. Hab sie gewürgt, hab sie gepackt und zugedrückt.
Wie lange hat das gedauert?
Kurz, ging schnell.
Haben Sie sich in dem Moment Gedanken darüber gemacht, dass da ein Mensch vor Ihnen ist?
Nee.
Ja, was ist Ihnen denn durch den Kopf gegangen?
Ich muss weg.
Was haben Sie denn in der Frau gesehen? Einen Menschen so wie du und ich?
Gar nicht. Ich wollte nur, dass sie weg ist. Das hat mich nicht erwischt. Weil die kennt mich ja, die wird mich anzeigen.
Und wie ging's weiter?
Hab sie mit Stroh zugedeckt, die Handtasche genommen, bin weg.
Ein Kripo kam ja sehr schnell auf Sie. Warum gerade auf Sie?
Ein Autofahrer hatte mich tagsüber auf der Landstraße gesehen. Als ich eine Frau gesucht habe. Der kannte mich.
Es hat funktioniert. Warum Johann Fischer sich mir offenbart hat, weiß ich nicht. Letztlich ist mir das auch egal. Hauptsache, er redet. Ich habe aber auch bemerkt, wie schwer es ihm gefallen ist, sich zu bekennen. Deshalb thematisiere ich nicht sofort den nächsten Mord, sondern komme auf einen Aspekt zu sprechen, der wichtig ist, den ich aber bisher nicht verstanden habe. Die erste versuchte Vergewaltigung. Sie lauern der Frau auf, überwältigen sie, zerren sie in ein Waldstück. Jetzt hätten sie mit ihr alles machen können, aber sie machen nichts, hauen ab. Warum?
Sie kann sie jammern, dass sie sie ruhig küssen könnte. Und dann fing sie mit ihrem kleinen Kind an. Da habe ich mir gedacht, was machst du hier?
Und da sind sie wach geworden?
Ja, das war wie aufwachen, ja.
Als die Frau von ihrem Kind erzählte, war das dann wie ein Mensch für sie?
Ja, die war ja noch so jung. Und dann das kleine Kind. Das war mir in diesem Moment peinlich. Und außerdem lief es bei mir zu der Zeit auf der Arbeit ganz gut. Das wollte ich mir nicht kaputt machen.
Seine Antwort ist bemerkenswert und entspricht Verhaltensweisen, die ich bei vielen fantasiegesteuerten Serienmördern festgestellt habe. Denn sobald die Verbrechenswirklichkeit zu stark von der vorfantasierten Tat abweicht, werden die Täter unsicher und flüchten. Ich werde diesen Aspekt jetzt vertiefen.
Hat Sie das Verhalten der Frau überrascht oder irritiert?
Auch. Am Anfang hat sie gestrampelt. Und als sie gemerkt hat, da kommt sie so nicht raus, da fing sie an, mit mir zu reden. Und reden kam in meiner Fantasie nicht vor. Da kam vor treten, strampeln, beißen, kratzen.
Und dieses Opferverhalten hätte Ihren Neigungen eher entsprochen?
Ja.
Und damit konnten Sie nichts anfangen?
Ja, genau.
Dann wollten Sie nur noch weg?
Ja.
Und die Erregung, die anfangs da war, die war wie weggeblasen?
Weg.
Ist Ihnen sowas schon mal passiert?
Da war eine ältere Frau. Die hat zu mir gesagt, dass ich alles mit ihr machen könne. Aber ich solle an ihre Familie und an ihre Kinder denken dabei. Da konnte ich auch nicht. Bin ich auch weg.
Hat Ihnen die Frau in dieser Situation leid getan oder waren Sie einfach nur überfordert?
Überfordert und Mitleid hatte ich auch. Die hat auch am Anfang gestrampelt und dann nicht mehr.
Dann sind Sie auch abgehauen.
Bin ich auch weg.
Dann kam es ja später zu den Tötungen. Was hat denn da den Unterschied gemacht?
Ja, die Gegenwehr.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ihn auf den letzten Mord anzusprechen, bei dem er besonders brutal und kaltblütig vorgegangen ist. Johann Fischer ist spät abends allein in der Nähe eines Sees unterwegs.
Kommen wir mal zu der Sache am See. Wie lief das denn ab?
Die Frau kam mit dem Fahrrad. Ich habe sie vom Fahrrad geholt. Gezogen. Die hat sich auch gewehrt. Die musste sich aussehen, wie ich mir das in meiner Fantasie vorgestellt habe.
Und da hatten Sie genau das, was Sie wollten?
Ja. Sie meinte, ich soll das Messer wegstecken. Das habe ich dann auch gemacht. Da hat sie mir eine geknallt in dem Moment. Da habe ich das Messer gezogen, habe zugestochen.
Fühlten Sie sich von der Frau herausgefordert?
Ja, die Gegenwehr war einfach zu heftig. Sie hat ja alles mit mir machen lassen. Aber sie hat sich überhaupt nicht an dem gehalten, was ich ihr gesagt habe. Die Gegenwehr war einfach zu heftig.
Und damit haben Sie nicht gerechnet?
Mit dieser Gegenwehr habe ich nicht gerechnet, nee.
Hat sie die Gegenwehr aufgegeilt oder eher aggressiv gemacht?
Ja, aggressiv gemacht und aufgegeilt, ja.
Und Sie wollten die Machtlosigkeit dieser Frau spüren?
Ja, es war gut. Das wollte ich.
Wie ist denn so eine Tat in Ihrer Fantasie abgelaufen?
Wenn ich Langeweile hatte, dann habe ich mir vorgestellt, wie ich Frauen von der Straße ziehe und sexuelle Handlungen vornehme.
Wann hatten Sie denn zum ersten Mal solche Fantasien?
Das war, als ich in den Urteilen der anderen Gefangenen gelesen habe. Da habe ich mir vorgestellt, wie ich das machen könnte. Habe das ein bisschen verbessert, sodass mich keiner erwischt.
Und da war die Tötung schon mit drin?
Nach 9 Jahren Haft war die Tötung schon mit drin, ja.
Das überrascht mich. Denn bisher hat Johann Fischer immer behauptet, er habe die Opfer getötet, um die Tat zu vertuschen oder weil er wütend gewesen sei. Aber was er jetzt sagt, das deutet auf Mordlust hin. Also eine unnatürliche Freude an der Vernichtung eines Menschenlebens. Eine übrigens sehr selten zu beobachtende Motivation.
Wenn Sie so eine Tat gemacht haben, was wollten Sie von den Frauen?
Mich an denen sexuell befriedigen. Dass sie machen müssen, was ich will.
Und was wollten Sie?
Macht haben über die. Mir das nehmen, was ich sonst nicht kriege. Oder weil mich keiner mag.
Also ging es Ihnen weniger um Sexualität, sondern?
Mit Sex Macht haben über die, ja.
Es ist mir jetzt ein bisschen dünn. Sie wollten den Frauen ihr Verhalten aufzwingen, aber was denn genau?
Befummeln. An die Brüste greifen. Zwischen die Beine.
Lief das nach einem bestimmten Schema ab?
Ja. Was ich mir in meiner Fantasie so vorgestellt habe. Zuerst die Jacke ausziehen müssen, dann die Bluse, den Pullover. So.
Was war für Sie der schönste Moment?
Zugriff. Von der Straße ziehen.
Und da war die Erregung am stärksten?
Ja. Aus dem Spiel nehmen, sonst hab ich dich. Ja.
Haben sich die Fantasien im Laufe der Zeit verändert?
Ja. Nach den ersten 9 Jahren Knast war das Töten schon mit drin, ja.
Endete die Fantasie mit dem Zustechen und Töten?
Das Zustechen ist der Tod, ja.
Und der Tod des Opfers war schön für Sie?
Ja, der Tod war gut, ja.
Welche Fantasie hat Sie am meisten angemacht?
Ja, bis zum Tod dann. Bis zum Tod.
Warum hatten Sie bei dem ersten Tötungsdelikt ein Messer dabei?
Weil ich es in einem Urteil so gelesen habe. Da habe ich gedacht, musst du auch ein Messer mitnehmen. Um den Druck auf die Frau zu verstärken.
Wie oft waren Sie denn unterwegs, um an eine Frau zu kommen?
Ja, damals so 5, 6, 7 Stunden am Tag.
Also fast jeden Tag?
Ja.
Viele Täter haben mir berichtet, Sie hätten für Ihre Opfer im Grunde nichts empfunden. Wie war das bei Ihnen?
Ja, hat man ja auch nie. Es ist Mitleid. Das habe ich ja nie gelernt. Ich habe das meinen Therapeuten mal so erklärt, dass wenn er vor mir die Treppe runterfallen würde, würde ich einfach weitergehen. Er könnte von mir aus verbluten. Das wäre mir egal.
Hatten Sie denn danach vielleicht das Gefühl, ein Stück größer geworden zu sein, etwas Besonderes gemacht zu haben?
Ja, nach der Sache damals, ja. Da war das Phantombild, das sah mir zwar gar nicht ähnlich. Und die Tätowierungen, die waren an ganz anderen Körperstellen, aber da habe ich mich schon gut gefühlt. Da habe ich gedacht, jetzt kannst du auch losziehen, wenn es hell ist.
Und das war ein gutes Gefühl?
Ja, ich war der King. Mich kann nie einer kriegen. Ne?
Johann Fischer beging seine Taten, um sexualisierte Gewalt auszuüben. Denn eine Vergewaltigung ist die intimste Form der Bemächtigung. Besonders ärgerlich und bedenklich erscheint dabei, dass er ausgerechnet während seiner ersten Inhaftierung Urteile von Mitgefangenen zu lesen bekam, Inspiration und Blaupause für seine späteren Verbrechen. Solange Johann Fischer diese abnormen Fantasien hat, wird man ihn nicht in die Sozialgemeinschaft zurückgeben dürfen. Das heißt, lebenslänglich wird bis zu seinem Lebensende vollstreckt.
Das war ein Podcast von Crime and Investigation, dem True Crime Sender im deutschen Fernsehen. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir euch einen neuen Fall präsentieren. Natürlich freuen wir uns über Kommentare, Likes und Shares und großzügige 5-Sterne-Bewertungen in den Podcast-Apps. Am Ende bleibt uns nur noch zu sagen, passt auf euch auf. Man weiß nie, wer da draußen wartet.